Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und Freunde der Sonne, ich freue mich so, so sehr, denn ihr wisst es jetzt schon, ich habe es gerade erst erfahren, denn ich habe ja jetzt sozusagen das Intro vorher aufgenommen. Denn ich habe gerade eben den Anruf bekommen von meiner Verlegerin und zurück zu mir. Mein neuer Roman ist tatsächlich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Und vielleicht hörst du es gerade an meiner Stimme, aber ich sitze hier mit einem Grinsen von links bis nach rechts, bis hoch zu den Ohren. Und ich freue mich so unendlich. Ich freue mich so, so sehr. Und möchte einfach an der Stelle Danke sagen. Danke von Herzen, dass ihr das möglich gemacht habt. Denn wie du weißt und wie du mich kennst, es ist meine Vision, dass ich gerne das Thema Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung an so viele Menschen wie möglich bringen möchte und Menschen dafür begeistern möchte, diesen Weg zumindest für sich selber einmal zu erforschen und wahrzunehmen, wie viel wir aus uns selbst heraus erschaffen können und heilen können und wie wir uns selbst mit Liebe und Mitgefühl begegnen können und was das dann einfach verändert, auch für unsere Beziehung und für alles und dieses Bewusstsein dahingehend zu verändern, dass wir alle miteinander verbunden sind und zwar nicht nur wir Menschen, sondern auch wie mit der Natur, mit allen Lebewesen. Und deswegen ist es für mich wirklich das Allerschönste jetzt zu sehen, dass Zurück zu mir auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ist. Nicht, weil es für mich wichtig ist, dass es auf Platz 1 ist, sondern weil es einfach bedeutet, dass es dadurch jetzt so viele Menschen erreichen darf, die vielleicht gar nichts mit dem Thema bis jetzt zu tun hatten und die sich deswegen das Buch nehmen und in diese Welt eintauchen von Alma und feststellen, ach so, es gibt eine Lösung für mein Problem oder es gibt eine Art und Weise, wie ich mich selber ganz neu betrachten kann und das erfüllt mich so sehr und es macht mich so glücklich, denn dieses Buch ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes und etwas ganz Wichtiges und vor allen Dingen die Botschaft in diesem Buch. Und deswegen einfach danke an dieser Stelle, danke, danke, danke. Ihr seid einfach die tollste Community wirklich, die es gibt und es ist so schön, diese Unterstützung von euch bekommen zu haben und auch das Feedback, was ich von euch bekomme, ist einfach unglaublich zum Buch. Also danke an der Stelle, danke für alle eure Rezensionen auf Amazon, die so liebevoll sind. Danke für eure Nachrichten, die ihr mir schreibt, die Bilder, die ihr mir schreibt. Einfach danke, danke, danke. Das musste ich jetzt gerade einmal loswerden, weil es für mich wirklich gerade ein sehr besonderer und schöner Moment war, als mich meine Verlegerin angerufen hat und ja, und ich das so gerne mit dir teilen möchte. Also Dankeschön. Danke, danke, danke und yeah! Ich freue mich so sehr. Also wirklich richtig, richtig schön. Und ich freue mich auch so sehr, denn heute wartet in dieser Podcast-Folge auf dich ein fantastisches Interview mit einer wunderbaren Kollegin von mir, nämlich the one and only Steffi Stahl. Und du kennst Steffi wahrscheinlich. Sie ist auch eine seit Jahre Nummer 1 Bestseller-Autorin mit ihren Büchern Das Kind in dir muss Heimat finden oder auch Jeder ist beziehungsfähig. Und sie ist Psychologin und hat sich wirklich zum Herzensthema gemacht oder zum Fokusthema, Menschen darin zu begleiten, in die innere Heilung zu kommen und mit ihrem inneren Kind zu arbeiten und zu sehen, dass ganz, ganz vieles von den Themen, die wir so im Leben haben, ganz viele Probleme, die wir unter anderem auch haben, häufig dadurch gelöst werden können, wenn wir anfangen, an uns selbst zu arbeiten. Nicht alle, aber viele. Und es gibt schon ein Interview mit ihr im Podcast, wo wir über das innere Kind gesprochen haben. Und heute spreche ich mit Steffi über das Thema erfüllte Partnerschaft, erfüllte Beziehung. Und es ist ein super spannendes Gespräch. Wir sprechen unter anderem darüber, was die häufigste Ursache für dysfunktionale Beziehungen sind. Und was ich auch super spannend fand, wie du erkennen kannst, ob du jetzt gerade etwas auf jemand anderen projizierst oder ob es zum Beispiel wirklich darum geht, Grenzen zu setzen und dass das, was der oder die andere macht, wirklich nicht okay ist. Denn das ist ja das Spannende, dass wir in Beziehungen häufig auch Dinge in das, was andere sagen oder tun, reininterpretieren, die eigentlich gar nicht da sind. Ja, das ist dann eine Projektion. Das ist dann etwas, was eigentlich nur in uns stattfindet. Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass es total wichtig ist, auch Grenzen zu setzen. Und ich spreche mit Steffi darüber, wie erkenne ich, ob ich gerade wirklich was projiziere. Das heißt, ist es eigentlich mein Thema, mein Problem gerade, was ich zu lösen habe? Oder gibt es wirklich etwas, wo ich hier eine Grenze setzen sollte? Wir sprechen darüber, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin noch nicht bereit ist, sich mit seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen oder es vielleicht sogar total ablehnt. Wir sprechen darüber, was die 4 psychischen Grundbedürfnisse sind, die jeder von uns hat und warum es auch so wichtig ist, sie für sich zu erkennen und zu wissen, welches Grundbedürfnis vielleicht gerade nicht gesehen oder gewertschätzt wird. Und wir reden auch darüber, wie du einen gesunden Umgang mit deinen Emotionen finden kannst. Und es ist wirklich ein super inspirierendes, schönes, tolles Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und hoffe, dass du wie immer natürlich ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, heute zum zweiten Mal die wundervolle Stefanie Stahl hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Steffi, so schön, dass du da bist.
Ja, hallo Laura.
Ich freue mich
riesig. Thank you for having me, wie die Amis immer sagen. Ja.
Es ist so schön, dich zu sehen. Und es ist immer, ich bin immer so voller, ich freue mich immer wie so einen richtigen Keks, wenn ich weiß, ich habe dich im Gespräch, weil ich dann selber immer so viel lernen darf. Und das ist für mich selber immer wie so eine Therapiestunde. Also danke dafür.
Jetzt hast du den aber schon ziemlich hochgehängt hier, den
Erwartungsdruck. Ja, bei dir darf ich das auch, weil ich ja, weiß, ich hoffe, du bist da die Beste.
Ja.
So schön, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ich bin in Trier, meiner Wahlheimat, und ursprünglich komme ich aus Hamburg, habe mich hier mal in der Mosel niedergelassen, beziehungsweise bin hier nach dem Studium so ein bisschen hängen geblieben, aber mir gefällt es hier wirklich gut und ich liebe diese Gegend hier. Ist immer noch ein bisschen für mich wie Urlaub, weil ich in Hamburg aufgewachsen bin, ist ganz komisch, also fühlt sich immer noch trotz allem ein bisschen wie Urlaub an, hier zu leben.
Schön. Du siehst auch so richtig schön entspannt aus.
Oh, danke.
Und erholt. Wie war so für dich das letzte Jahr? Wie hast du diese ganze verrückte Corona-Zeit erlebt?
Also ich persönlich hatte ja sehr, sehr viel Glück, weil ich habe keine Kinder. Ich hatte also nicht das Homeschooling. Ich konnte als Psychotherapeutin weiterarbeiten. Ich konnte weiter meine Arbeit machen. Vieles hat sich halt online verlagert, viele Veranstaltungen sind ausgefallen, hat aber auch eine wohltuende Ruhe in mein Leben gebracht.
Ja. Ich würde heute gerne den Podcast, das Gespräch mit dir nutzen, um über Beziehung zu sprechen, inneres Kind in Beziehung und überhaupt, wie kann man eine erfüllte Partnerschaft und Beziehung erschaffen? Und da kein kurzer Klammer auf für alle, die sozusagen in das innere Kind-Thema auch stärker eintauchen wollen, können natürlich unsere erste Podcast-Folge nochmal anhören, wo wir ja ganz viel darüber gesprochen haben und natürlich all deine wundervollen Bücher lesen. Und wenn es um erfüllte Partnerschaft geht. Und du hast ja auch sehr, sehr viele Menschen, mit denen du auch zu diesem Thema arbeitest. Du hast deinen fantastischen Podcast ja auch zu dem Thema, wo das immer wieder hochkommt. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Themen, die zu einer dysfunktionalen Beziehung führen? Also wenn wir erstmal das Pferd quasi von hinten aufzäumen.
Mhm. Projektion. Also im Grunde lässt sich fast alles Elend dieser Welt durch den Zusammenhang zwischen Introjektion und Projektion erklären. Was das ist, werde ich jetzt sofort sagen. Also eine sogenannte Introjektion bedeutet in der psychologischen Fachsprache, dass man etwas verinnerlicht hat, was eigentlich nicht wirklich zu einem gehört. Und dazu zählt zum Beispiel, was ich das Schattenkind nenne, also Glaubenssätze, innere Programme, die entstanden sind durch eine, sagen wir mal, unglückliche Interaktion zwischen mir und meinen Eltern. Meine Eltern waren vielleicht ein bisschen überfordert, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe für mich als Kind da so rausgeholt, dass ich zur Last falle, dass ich nicht genüge, dass ich nicht wertvoll bin. Und habe dann Verhaltensstrategien vielleicht entwickelt, dass ich ganz angepasst bin, lieb und artig, um doch irgendwie noch mit Mama und Papa klarzukommen und bin in die Verantwortung gegangen, früh als Kind in der Beziehung mit meinen Eltern, um mit denen irgendwie klarzukommen. Das ist eine Introjektion. Das heißt, ich habe etwas verinnerlicht, was jetzt so in mir feststeckt, dieses, was man ja auch so das innere Kind nennt, und gehe mit diesem psychischen Programm, was ja sehr willkürlich ist, weil man kann sich ja mühelos vorstellen, wären die Eltern anders drauf gewesen oder hätte man andere Eltern gehabt, was auch immer, dann hätte ich auch andere Introjektionen. Also jeder hat ja was verinnerlicht, weil unser Gehirn wird ja geformt in den ersten Lebensjahren, ne? Gibt auch positive Introjektionen, ja, dass ich ganz positiv verinnerlicht habe, dass ich wertvoll bin und dass ich genüge, wie ich bin und so weiter. Aber es sind ja meistens die eher negativen Introjektionen, die uns Schwierigkeiten bereiten. So, das habe ich jetzt verinnerlicht. Und durch diese Verinnerlichung gucke ich jetzt als Erwachsener, das ist ja meistens unbewusst, durch diese Lernerfahrung da draußen in die Welt. Denn alles, was wir draußen wahrnehmen, wird gefiltert durch das, was wir bereits kennen und wissen. Das ist ein irrer Zusammenhang und der ist bei Beziehungen so wichtig. Also nehmen wir mal, es gibt die primäre und die sekundäre Sehrinde, also jetzt mal die visuelle Wahrnehmung. Es kommt jetzt also visuell irgendein Reiz an, den meine Augen irgendwie wahrnehmen. Das wird aber verglichen mit der sekundären Sehrinde und da sind meine Erinnerungen. Das heißt, es wird blitzschnell in Millisekunden abgeglichen, was ich da sehe. Deswegen können wir Dinge erkennen. Deswegen kann ich erkennen, ach, das ist ein Bild, das ist ein Schrank, das ist ein Schuh, ach, das ist die Laura, ne? Weil ich diese Erinnerung, der ganz, ganz schnelle Abgleich halt stattfindet. Und bei konkreten Gegenständen ist das eine wunderbare Sache. Nur jetzt denken wir in Beziehung. Jetzt habe ich Beziehungserinnerungen von früher, die auch sehr unbewusst abgespeichert sind. Und jetzt ist mein Gehirn vielleicht mit voller Erinnerung von Ablehnung und Zurückweisung, ja? Und jetzt begegnet mir da draußen irgendein Mensch, der mich vielleicht freundlich anlächelt und ich sehe diese hochgezogenen Mundwinkel, also ich sage mal das objektive Bild, gleiche es ab mit meinen ganzen Erinnerungen in Millisekunden und unbewusst und denke, was grinst der denn so doof? Was grinst der denn so doof? Was habe ich dem denn jetzt getan? So, das heißt, im zwischenmenschlichen Bereich, wenn es um die Kommunikation geht, ist das ja nicht so objektiv und einfach zu erfassen wie konkrete Gegenstände, ne, wie ein Stuhl oder ein Tisch. Und dadurch kommen so viele Missverständnisse zustande. Das heißt, dieses, was grinst er denn so doof, das ist dann die Projektion. Das heißt, ich unterstelle dem anderen irgendwas aufgrund meiner Introjektion. Na, sehe ich irgendwas in dem anderen und da unterstelle ihm irgendwas, was gar nicht zu ihm gehört, sondern zu mir gehört. Und dieses Auseinanderhalten, was gehört eigentlich wirklich zu mir und was gehört zu dir, das ist der Nährboden und die Ursache für alle möglichen Beziehungsschwierigkeiten.
Spannend.
Und darum
Unglaublich
geht es
spannend.
eigentlich auch immer wieder in der therapeutischen Arbeit. Also immer wieder, egal ob das jetzt Paartherapie ist, die meisten kommen ja alleine, aber die reden ja über ihre Beziehung. Entweder über ihre Liebesbeziehung oder über ihre Arbeitskolleginnen oder über wen auch immer. Es geht ja immer im Grunde genommen über Beziehung oder auch über ihre Einsamkeit, auch eine Art der Beziehung, nämlich der Nichtbeziehung, ja. Und dann ist ja die therapeutische Arbeit im Wesentlichen besteht daraus, zu gucken, was gehört eigentlich wirklich zu mir, was ist mein Anteil an dieser Situation und welcher Anteil liegt in der Verantwortung meines Gegenübers.
Spannend. Also ich finde das so spannend, weil ich finde, gerade die Projektion, es ist ja so schwer selber zu spüren, dass man gerade projiziert, weil für einen, ne, man ist ja in diesem Programm, ich sag mal, gefangen und es ist ja das Normalste der Welt, das abzugleichen, das nach draußen zu projizieren. Wie kommt man sich selber da besser auf die Schliche? Also woran merke ich, ah, okay, das hat gerade nur was mit mir zu tun und überhaupt nichts mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Oder es hat vielleicht wirklich was mit meinem Partner zu tun und nichts mit mir zu tun. Also wie können wir da ein höheres Bewusstsein für entwickeln und da vielleicht klüger werden?
Das ist halt wirklich nicht einfach. Und was du eben gesagt hast, ist völlig richtig. Projektionen kann man eigentlich nur im Nachhinein feststellen, ne? Weil wir ja dann auf der Wahrnehmungsebene sind. Also in dem Moment, wo das passiert, kann ich das nicht merken. Weil passiert es eben. Ich kann aber im Nachhinein feststellen, oh, da ist mir vielleicht ein Fehler unterlaufen, ne? Da habe ich dem anderen was unterstellt oder ihm rübergeschoben, was eigentlich gar nicht zu ihm gehört, sondern zu mir gehört. Das gilt ja auch für diese, auch überhaupt für Verantwortung. Ja, also wenn ich, also Verantwortung ist da ja auch so ein großer Bereich. Ich werde gleich deine Frage beantworten. Aber ich komme gerade nochmal auf die Verantwortung, dass ich dem anderen eine Verantwortung für die Tür stelle, die er eigentlich gar nicht hat. Zum Beispiel die Verantwortung dafür, meine Verlustangst einzudämmen. Ja, also wenn ich unter Verlustangst leide, unter überhöhter und unter Eifersucht, und zwar überhöhter, nicht berechtigter, weil der andere tatsächlich mich betrügt oder fremdgeht, sondern diese generelle hohe Bereitschaft zur Eifersucht. Und der andere deswegen, ich vom anderen zum Beispiel deswegen erwarte, dass er sich nur mit mir verabredet. Hatte ich gestern noch den Fall in einer Beratungssituation, wo die Frau erzählte, ihr Mann sei so eifersüchtig und sie hätte eigentlich nie mit Freundinnen ausgehen dürfen. Und wenn sie doch mal mit einer Freundin ausgegangen wäre, dann hätte er ihr den Abend 20 Textnachrichten geschickt und die Kinder als Vorwand genommen, dass sie wieder zurückkommen sollen. Ne? Also er hat quasi seine Verlustangst ihr vor die Tür gestellt. Sie soll sich so verhalten, dass er seine Verlustangst nicht spürt. Ja, und das ist auch so ein typisches Ding, etwas dem anderen zuzuweisen, wofür ich eigentlich selber die Verantwortung übernehmen sollte. Ne? Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema eben in Beziehungen. So, jetzt bin ich leider abgewichen. Was war deine Ursprungsfrage nochmal?
Ich würde da gerne gleich aber auch nochmal drauf eingehen, weil ich finde das ganz spannend, was du gerade auch erzählt hast. Ich sag mal so, den leichteren Weg zu gehen und zu sagen, mach du mich wieder heile. Also
Ja.
verhalte du dich auf eine bestimmte Art und Weise, damit ich meinen Schmerz nicht fühlen kann. Da würde ich gerne gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Die Frage vorher war, wie können wir
Ach, das merken.
selber merken, dass wir, also woher weiß ich, dass ich gerade projiziere? Oder ob es wirklich gerechtfertigt ist, zum Beispiel eine Grenze zu setzen oder was vielleicht auch was einzufordern, also ich finde, es ist so schwierig, da wirklich das zu wissen, ja.
Das ist auch schwierig. Also das ist auch schwierig. Wir können uns dem auch bestenfalls irgendwie annähern oder unser Leben lang bemühen. Wir werden immer sehr subjektiv bleiben. Aber es gibt schon himmelweite Unterschiede, wie Menschen mit sich selbst reflektiert sind. Das schon bei aller Subjektivität, die wir alle haben. Das Wichtigste ist tatsächlich eben, sich mit der Frage zu befassen, was hat mich eigentlich geprägt? Na, also was ist eigentlich meine subjektive Brille? Na, habe ich vielleicht ein Defizit auf dem Thema Bindung oder ein Defizit auf dem Thema Autonomie? Also dass man wirklich mal so guckt, was sind meine Prägungen? Was sind meine Glaubenssätze? Was ist mein Schattenkind, wie ich ja immer sage? Was sind meine Trigger damit einhergehend? Also muss ich aufpassen? Wenn man das schon mal weiß, da ist schon mal ganz viel Gefahr gebannt. Und ich sage ja immer, Etappen und Umschalten, sage ich ja immer, ist das Steffi-Stahl-Mantra. Also wenn man sein Schattenkind einigermaßen kennt und sagt, okay, ich habe da so ein Ding am Laufen, dass ich eigentlich immer so das Gefühl habe, ich genüge nicht. Das habe ich mir so irgendwie in der Kindheit zugezogen. Meine Eltern waren ziemlich streng, haben mich ein bisschen wenig gelobt und so. Und deswegen passiert es mir schnell, dass ich in so eine Art von Minderwertigkeitsgefühl abrutsche und dann an Augenhöhe verliere mit anderen Menschen. Und dann kommt so ein kribbeliges Gefühl in mir hoch, so ein bisschen so eine Angst, so eine Vergleichsangst, Versagensangst, Schamgefühle auch. So, wenn ich das schon mal weiß, dann bin ich ja schon mal einen Riesenschritt weiter. Denn immer wenn ich mich dann ertappe, dass diese Gefühle auftauchen, ich muss es merken, ne? Das ist eben, was du eben sagtest, oft merkt man es ja nicht. Ne? Also ich muss merken, oh, ich stecke wieder in diesem alten Gefühl fest, in dieser alten Introjektion, in diesem Schattenkind, dass ich dann sofort umschalte auf meinen klar denkenden Verstand. Der ist nämlich ungeheuer hilfreich. Der wird ja auch in der Psychologie als der innere Erwachsene bezeichnet, also auf meinen klar denkenden Verstand umschalte und damit eigentlich einen Positionswechsel vornehme. Denn in dem Moment, wo ich mit mir und meinen Gefühlen identifiziert bin, ja, oder in meinem Schattenkind feststecke, dann bin ich ja identifiziert. Ja, also wenn ich wirklich in dem Moment denke, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, dann bin ich voll identifiziert. Aber und das nennen wir die erste Position der Wahrnehmung. Ich bin mit mir und meinen Gefühlen identifiziert. Kann auch im Guten sein. Wenn du gerade dein Leben genießt und dich freust und es ist ein schöner Sommertag, ne, und du hast dein Baby im Arm und bist voll identifiziert mit deinen Mama-Gefühlen, das ist wunderbar. Schön. so können wir auch das Leben genießen. Aber wenn wir halt mit negativen Introjektionen identifiziert sind, dann kommen wir in diese Wahrnehmungsverzerrung hinein. Und die können wir am besten auflösen, indem wir diese Wahrnehmungsposition verändern und in die zweite Position der Wahrnehmung gehen. Das heißt, wir gucken mal von außen drauf und dann sind wir in der Beobachterposition. Dann können wir uns selbst auch von außen wahrnehmen. Und von dort aus kann ich dann sehen, oh Mensch, du bist ja wieder voll in deinem alten Film abgerutscht. Und guck mal, du bist ja heute groß und du bist auf Augenhöhe und du bist doch genauso viel wert wie die anderen. Und dann habe ich die Chance, das noch wieder aufzulösen.
Schön. Würdest du sagen, dass es hilft, in dem Moment, wenn ich dieses Gefühl wahrnehme, du hast vorhin gesagt, es kommen Schamgefühle, es kommt dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, vielleicht Traurigkeit, Hilflosigkeit vielleicht auch. Würdest du sagen, dass es dann hilft, in dem Moment wirklich in diese Körperwahrnehmung zu gehen? Also wirklich einfach erstmal das Gefühl zu identifizieren in sich selbst und dann im nächsten Schritt, wie du sagst, von außen drauf gucken und zu sagen, schau mal, wie du gerade gesagt hast, ne, das ist jetzt gerade das Schattenkind und dann vielleicht da ins Mitgefühl zu gehen oder in dieses erwachsene Ich, was jetzt mit den Gefühlen von diesem inneren Kind arbeiten kann.
Ja, genau. Das ist vielleicht eben zu kurz gekommen, aber das hatte ich gemeint. Ich muss es merken, ich muss meine Gefühle wahrnehmen. Ne? Ich muss spüren, wenn dieses Gefühl halt wieder hochkommt, weil bei den Gefühlen können wir uns am besten ertappen, weil die Gefühle ja irgendwie das Bewusstsein am besten dann auch erreichen. Also ich merke es am besten, wenn ich gerade wieder Angst habe. Die schlägt halt durch, die kommt mir ins Bewusstsein. Die gefühlte Minderwertigkeit, Schamgefühle oder so, bumm, die schlagen plötzlich ins Bewusstsein. Oder Neidgefühle. Neidgefühle, bam, plötzlich sind sie wieder da. Ich fühle mich wieder so unterlegen, so neidisch. Ne? Bam, es ist wieder da. Und dann, wenn ich dann vorbereitet bin, weil ich halt vorher diese Arbeit gemacht habe mit dem inneren Kind und weiß, dass ich da einen Trigger habe und woher der kommt und das einordnen kann, dann kann ich mich natürlich bewusster aus dieser Identifizierung mit dem Gefühl lösen und in die Beobachterposition gehen oder auch gerne den Zwischenschritt machen, zu sagen, armes Kind, ne, dieses Selbstmitgefühl auch gerne mit dem armes Kind. Jetzt ist es wieder soweit, ich weiß, jetzt fühlt sie sich wieder ganz blöd. Aber guck mal, heute sind wir doch groß, ne? Und heute sieht die Welt anders aus. Und ich, die liebevolle Erwachsene, Steffi in dem Fall, ich kümmere mich jetzt mal hier um die Situation und um dich. Und wir werden das jetzt mal anders regeln. Ne?
Spannend. Ich habe gerade für mich ein bisschen reflektiert, wie das bei mir ist, also was bei mir dann oft so ein Gefühl ist. Ich kenne zum Beispiel ganz oft, wenn ich das Gefühl habe, ich werde getriggert oder etwas triggert mich, ist bei mir oft, dass Wut zum Beispiel kommt. Also so als erstes Gefühl. Und dass das für mich mittlerweile auch so hilfreich ist, wie du sagst, das schnell wahrzunehmen und dann eben nicht diese Wut sofort nach draußen zu transportieren, sondern erstmal. Genau wie du sagst, ich kenne dieses Gefühl, ich kann das mittlerweile so, ach danke, dass die Wut, die ist für mich eigentlich so ein Hinweis, okay, da gibt es für mich gerade was zu tun, wo ich noch hingucken kann. Und trotz allem, das war das, wo ich gerne nochmal anknüpfen wollte an das, worüber du vorher gesprochen hast, über diese Verantwortung auch zu übernehmen, was gehört zu mir und was gehört zum anderen. Wie kann ich besser herausfinden, dass vielleicht gerade wirklich auch eine Grenze überschritten worden ist oder dass vielleicht gerade wirklich auch was passiert, was nicht in Ordnung ist oder ein Verhalten vom Außen, also dass es auch in Ordnung ist, zum Beispiel wütend zu sein oder
traurig zu sein. Das ist die Königsdisziplin, Laura, das ist echt die Königsdisziplin, weil das ist nämlich das Problem bei Menschen jetzt, die ein ziemliches Schattenkind in sich haben. Die fühlen sich ja oft schneller in ihren Grenzen überschritten oder werden viel schneller wütend, ne? Weil sie genau diese Projektion am Laufen haben. Ne? Also, dass sie sich schnell angegriffen fühlen zum Beispiel. Oder schnell das Gefühl haben, oh, jemand geht total über meine Grenzen. Wo ein anderer, der jetzt da stabiler wäre, sagen würde, nö, das ist völlig in Ordnung. Also ich meine, der andere kann mir doch mal eine persönliche Frage stellen oder der kann mich doch einfach mal fragen, ob ich ihm vielleicht in der Sache behilflich sein kann oder was auch immer, ne? Und das ist eben eine ganz schwierige Gratwanderung.
Macht total Sinn. Ja.
Weil, also unsere Intuition, das viel zitierte Bauchgefühl, ist ja eine wunderbare Sache, wenn es aus dem gesunden Bereich unserer Persönlichkeit kommt.
Mhm.
Aber wenn es aus dem Schattenkindbereich unserer Persönlichkeit kommt, dann funkt es eben Gefühle und Signale, denen ich nicht vertrauen sollte.
Mhm.
Ich sage immer so, ne? Ich sage immer so scherzig, ein Rassist hat immer ein beschissenes Bauchgefühl, wenn er irgendwie einen Afrikaner sieht. Ja, ist er deswegen richtig beraten? Nein, ist er nicht. Also, ne? Also wir müssen halt gucken, welche Gefühle sind wirklich angemessen und welche nicht. Und auch da ist es im Grunde, ist es wieder so eine Schlaufe. Man muss sich auf einer Metaebene mal grundsätzlich darüber Gedanken machen. Na, man kann das nicht jedes Mal von Situation zu Situation entscheiden. Also man muss auf einer übergeordneten Ebene mal für sich zu irgendeinem Standpunkt kommen, auch gerne mit Hilfe von Freundesgesprächen, mit Hilfe von, dass man mal Beratungsgespräche oder mit einem Coach spricht oder was auch immer. Für mich sich selbst mal einen Maßstab entwickeln. Also ich hatte gestern noch, ist so witzig, ich sage ja immer, ich muss immer Klientengespräche machen und ich mache immer auch noch welche, ne? Also nicht mehr so viel wie früher, weil ich jetzt nicht mehr davon lebe nicht mehr davon wie früher als reine Therapeutin. Aber ich brauche meine Klienten, weil ich sonst nicht tieftauchen kann, auch in meinen Büchern nicht. Und gestern noch, fällt mir jetzt wieder ein, hatte ich eine Frau in Beratung, die wollte sich von ihrem Mann trennen, die kommt schon länger und hat immer wieder diese Idee und ist bei den kleinsten Kleinigkeiten getriggert. Und sie sagte, ja, seit dem letzten Mal, wo wir uns gesehen hatten, das sind 2 Wochen her, sind 3 Situationen vorgekommen. Also 3 Situationen in 2 Wochen. Das finde ich schon mal nicht so irre viel, muss ich ehrlich sagen. Na? Und davon war eine Situation, der Mann hatte überlegt, ob er für 80 Euro im Jahr eine bestimmte Visakarte bestellt. Sie war nicht so ganz sicher, ob man sich das Geld nicht schenken kann. Und irgendwie am Nachmittag hört sie, dass der Mann die trotzdem bestellt. Wir reden allerdings von wohlhabenden Leuten. So, er wollte die dann für sich einfach so bestellen. Da fühlte sie sich übergangen. Das war eine dieser Situationen, wo ich sage, also hello. Also ich sage dann auch, also in meinen Augen ist das eine Kleinigkeit. Ich habe natürlich eher therapeutisch erstmal mit ihr geredet. Ich mache jetzt hier die Abkürzung, ja, also nicht das, na, also verstehst du, was ich meine? Ja. Aber das ist so eine Kleinigkeit, das kann ja doch entscheiden. Wegen 80 Euro im Jahr, die sind wohlhabende Leute, wenn er die Visakarte haben will, auch wenn sie vielleicht die Überlegung hatte, dass sie sich das Geld schenken können, ist das in meinen Augen eine Kleinigkeit. Und von diesen Kleinigkeiten hatte sie noch 2. Und solche Überlegungen führen sie dann dahin, ob sie sich doch lieber trennt. So, und ich glaube, das ist das, was du meinst. Woher weiß ich denn überhaupt, ob meine Gefühle und Gedanken angemessen sind?
Mhm.
Na?
Und würdest
du dann sagen? Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja. Na? Weil sie ist ja damit identifiziert, ne? Sie ist damit identifiziert und sie braucht unheimlich viel Kontrolle. Darum geht es ja immer auch bei diesen Situationen. Eine andere Situation war, der Sohn, sein Sohn, nicht ihr Sohn, sein Sohn aus erster Ehe, sowieso ein bisschen rotes Tuch für sie, 17 Jahre alt, hatte sie Jacke vergessen, auf eine Schulfreizeit, eine warme Jacke. Und dann ist der Vater hinterhergefahren, hat gesagt, er muss ja eine Jacke haben. Hat es ihr aber nicht erzählt, weil er genau wusste, dass sie dann wieder sauer wird, dass sie erirrt. Ne? So, das war die zweite, also solche, in dieser Liga spielen wir, ja.
Mhm.
Und dann habe ich schon mit ihr erarbeitet, dass sie da einfach sich wahnsinnig triggern lässt wegen Kleinigkeiten, dass das Kleinigkeiten sind. Ne? Und dass es wirklich um die Frage geht, Aufgabe zum nächsten Mal, dass sie versucht mal zu verstehen, was dahinter eigentlich steckt. Ne? Also was in ihrem Leben es dazu macht, dass sie wegen solcher kleinen Sachen schon
austickt.
Ja, also sich wirklich in ihrer Person übergangen fühlt.
Mhm.
Das heißt, wir haben hier wieder die viel zitierte Täter-Opfer-Perversion. Und die finde ich so spannend als psychologisches Prinzip. Sie fühlt sich als Opfer, ne, weil sie ein Schattenkind introjiziert hat, aufgrund allerdings einer dramatischen Kindheit. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die hat eine ganz schlimme Kindheit. Und für diese schlimme Kindheit hat die Frau das richtig weit gebracht. Das muss man auch sagen. Aber sie hat ein Schattenkind introjiziert, das sich grundsätzlich übergangen und nicht gesehen fühlt. Grundsätzlich so. Und dadurch projiziert sie, jetzt sind wir wieder bei der Projektion, das wieder auf die Situation, ne, wo ihr Mann eigenständige Handlungen vollbringt, die sie nicht gut heißt. Und wird dadurch aber als ehemaliges Opfer, das sie definitiv war als Kind, jetzt so zur Täterin, weil sie ihm jetzt da immer Stress macht und natürlich auch, was der Mann gar nicht möchte, ich kenne ihn auch, immer wieder mit der Trennung droht. Und da, in diesen Beispielen kann man das sehr schön sehen. Und da ist eben, nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ja, wie merke ich denn jetzt, ob ich überhaupt ein Recht habe? Das ist ja eigentlich die Frage. Ne? Ja. Habe ich überhaupt ein Recht, jetzt gekränkt zu sein, jetzt beleidigt zu sein, jetzt wütend zu sein? Ne? Habe ich überhaupt ein Recht? Also sehe ich das überhaupt richtig? Und da wirklich die Selbstreflexion und das Gespräch mit anderen, mal mit Freunden sprechen, die auch bitten, red mir jetzt nicht nach Mund oder so, sondern sag, gib mir mal eine ehrliche Einschätzung. Oder mit einer Therapeutin, Therapeuten sprechen oder mal ein gutes Coaching machen, was auch immer. Ne? Bücher lesen, Ratgeber finde ich auch gut. Kann einen wirklich gute Ratgeber können einen richtig weiterbringen. Ne?
Ich liebe auch dein Buch, was du geschrieben hast. Der Titel ist jetzt über die Beziehung mit dem inneren Kind.
Jeder ist beziehungsfähig.
Jeder ist beziehungsfähig, danke schön. Jeder ist beziehungsfähig, habe ich auch schon oft verschenkt.
Oh, danke, danke.
Es ist fantastisch. Also ja, für jeden, der da auch gerne drüber lesen möchte. Ja.
Aber auch, ja, danke schön. Aber auch da letztlich mache ich immer wieder mit meinen Klienten die Erfahrung, wenn ich sage, jetzt wechsel mal in deinen Verstand. Und guck dir die Sache mal ganz von außen an, ganz von außen. Jetzt stell dir mal vor, du wärst eine Richterin und hättest deinen eigenen Fall zu beurteilen. Was meinst du, ist dein Anteil? Was meinst du, ist der Anteil von deinem Gegenüber? Bin ich doch immer wieder überrascht, dass die Leute eigentlich zu ziemlich klaren Einschätzungen kommen. Ne? Also viele in dem Moment, wo sie mal rausgehen aus dieser Identifikation mit ihrem Gefühl, also rausgehen aus dieser ersten Position der Wahrnehmung, wo sie voll mit sich identifiziert sind, und mal von außen drauf gucken, sind die meisten eigentlich, ich sag mal, ganz klar in der Birne, ne, und sagen, nee, das ist drüber, was ich da mache. Also wenn sie mich jetzt so fragen, mal so ganz objektiv, ist das völlig übertrieben.
Aber warum lassen wir uns denn so sehr von dieser Emotion steuern? Also, weil ich finde, manchmal ist es, also das kenne ich auch aus meinem Leben, mein Kopf, ich sehe es klar und ich verhalte mich aber trotzdem nach dem Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Weil die Evolution hat das so vorgesehen, dass wir unsere Gefühle ernster nehmen als unseren Verstand. Mhm. Weil unsere Gefühle im Zweifelsfall unser Leben retten. Mhm. Also, wenn ich Angst habe, ist es nicht, da muss ich sofort reagieren, ne? Flucht oder Kampf, ja, oder Todstellen. Ja, das sind ja so die drei Reaktionen. Und wenn ich dann lange abwäge, in der Zeit kann mich die Schlange schon gebissen haben, weil ich noch überlege, ist das jetzt wirklich eine Schlange oder ist das nur so ein komischer Zweig, der da so rumraschelt? Ne? So. Und deswegen hat die Natur das so eingerichtet, dass wir unsere Emotionen furchtbar ernst nehmen. Weil unsere Emotion sagt uns ja immer, in welche Richtung wir uns bewegen sollen. Mhm. Also in welche Richtung wir marschieren. Die gibt uns ja die Orientierung. Mhm. Und wenn jetzt alles so aus einer ganz gesunden Konditionierung herauskäme, wäre das auch tippitoppi alles richtig. Nur sind wir eben nicht alle gesund konditioniert, sondern jeder von uns hat auch so zumindest mal so ein kleines Schattenkind, weil normalerweise gibt es sowas nicht wie perfekte Eltern und perfekte Kindheiten. Und es gibt ja auch noch sowas wie eine eigene Persönlichkeit, mit der man ja auch noch auf die Welt kommt. Das macht die Sache ja auch etwas kompliziert zum Teil. Neurotizismus zum Beispiel, also diese Neigung zu dass man sehr gestresst ist und wenig belastbar ist, die als Neurotizismus bezeichnet wird, hat eine hohe genetische Komponente auch, kommt auch noch hinzu. Ne? Kommt auch noch hinzu. Also, ja.
Spannend. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde, es ist so wertvoll zu sehen, gerade in Beziehungen, dass glaube ich, die meisten Menschen haben einfach diese Tendenz, ja auch immer gerne dann den Partner oder die Partnerin dafür verantwortlich zu machen und zu sagen, aber er oder sie hat und so weiter und deswegen geht es mir jetzt so und so. Und ich glaube, dass man, wie du am Anfang auch gesagt hast, wahrscheinlich 99% aller Konflikte in Beziehungen lösen kann, wenn man da wirklich in diese Vogelperspektive es schafft zu gehen und wirklich zu gucken, okay, ist das gerade wirklich gerechtfertigt? Und das, was gerade passiert, hat das wirklich was mit meinem Partner zu tun? Oder hat das was mit meinem inneren verletzten Kind zu tun, was gerade einfach eine Umarmung braucht oder was ganz, ganz Altes, was da gerade einfach emotional wieder hochgeholt wird? Und ich finde da so ein Bewusstsein, auch wenn es wirklich schwierig ist, also ich kenne das ja auch von mir, ich finde, das ist ja wirklich so eine, das muss man üben, da immer wieder aus diesem Mechanismus rauszukommen. Aber da liegt ja so eine Chance drin geboren, drin, wie sagt man,
verborgen.
Da wirklich eine gesunde Beziehung zu erschaffen.
Ja.
Eine Frage, die ich in dem Kontext noch habe, ich weiß, das ist die Frage, die dir wahrscheinlich mit am häufigsten gestellt wird, aber in Beziehung, eine Person arbeitet jetzt an sich, stellt fest, okay, das ist gerade eine Projektion von mir auf meinen Partner, auf meine Partnerin, aber der Partner ist so, nö, aber du machst wirklich alles falsch, so ungefähr, also da liegt gar nichts bei mir, sondern du. Wie kann man damit umgehen in einer Paar-Konstellation, wenn einer da wirklich bereit ist, auch das innere Kind damit zu arbeiten und den eigenen Anteil anzuerkennen, aber der andere Partner das gar nicht macht? Oder was würdest du da auch aus Erfahrung sagen, wie kann man damit umgehen?
Das ist so eine Abwägungssache. Und zwar kommt das meines Erachtens so ein bisschen auch aufs Ausmaß an. Ja, es gibt ja Menschen, die verweigern sich so dieser persönlichen Reflexion, sage ich mal, dieser persönlichen Weiterentwicklung. Grundsätzlich, wenn ich jetzt sehr streng wäre als Psychologin, würde ich sagen, sind die wirklich auch nur eingeschränkt beziehungsfähig, ne? Weil wer das jetzt so völlig abwehrt, der kann sich auch nicht weiterentwickeln, der kann im Grunde auch keine Kompromisse machen. Ist das nun aber zufällig ein Typ, der zwar diese Macke hat mit der Psychologie und sagt, mache ich nicht, aber ansonsten relativ gut geradeaus läuft, ne? So, mit vielleicht ein paar kleinen Macken hat aber jeder von uns, dann würde ich sagen, man sagt, eigentlich kann ich es ganz gut mit dem aushalten, dann kann das durchaus Sinn machen, man selbst entwickelt sich weiter, wird dadurch vielleicht auch toleranter, hat auch gar nicht mehr so viele Ansprüche an den, dass der sich da irgendwie, weil man vielleicht auch mit einer ganz anderen Liebe und Toleranz auf ihn blicken kann und man definitiv wertschätzt, dass er davon mal abgesehen sehr zuverlässiger Partner ist, ein liebevoller Partner ist, der auch, ich sag mal, in Lohn und Brot steht, finde ich auch immer wichtig, dass auch die Verantwortung da ist, auch mit Geld zu verdienen oder entweder die Kinder zu erziehen oder was auch immer, also dass der sich einfach auch so einbringt, dann würde ich sagen, ist das okay. Ist das jetzt aber ein Partner, der wirklich schwierig ist, ja? Also mit größeren Persönlichkeitsschäden, ja, also der viel abwertet, der unzuverlässig ist, der lügt, auf den man sich nicht verlassen kann, der einen lieblos behandelt und so weiter und so fort. Ich eier so ein bisschen selbst um das Wort Narzisst herum, weil das ist so völlig überstrapaziert und man muss auch nicht immer ein Narzisst sein, um sich lieblos und schlecht zu verhalten in der Partnerschaft. Da gibt es auch noch andere Diagnosen sozusagen. Und man selber an seinen eigenen Anteilen arbeitet und das erfolgreich tut, dann wird man den auch irgendwann mit einem sehr guten Gefühl loslassen können. Mhm. Denn wenn man an solchen Partnern festhält, die einem nicht gut tun, dann hat das ganz viel mit einem selber zu tun. Ne? Mhm. Und dieses, was hat das mit mir zu tun, dass ich an einem Partner festhalte, der mich schlecht behandelt und der überhaupt nicht meine Standards, also meine Vorstellung, was ich mir erwarte in einer Beziehung erfüllt, dann wird diese persönliche Weiterentwicklung dazu führen, dass man den dann auch irgendwann verabschiedet, was ich dann auch für völlig richtig und angemessen halte. Denn die Frage kommt meistens eigentlich von Menschen, so an mich direkt, die in sehr unguten Beziehungen festhalten, und zwar auf der anklammernden Seite, also von Fragen, also von Menschen, die sich selbst abhängig fühlen von einem Partner, der sich nicht wirklich auf die Beziehung einlässt, der sie massiv verlässt, der sie abwertet, der häufig fremd geht oder was auch immer. Also in so einer im weitesten Sinne toxischen Beziehung, die da irgendwie sich abhängig fühlen, sehr, sehr abhängig fühlen, das Gefühl haben, ich komme da überhaupt nicht raus. Und deswegen immer wissen wollen, wie kann ich es schaffen, mit diesem Partner doch noch glücklich zu werden. Ne? Also wie kann ich es schaffen, dem quasi so ein Kästchen zu bauen, in dem er sich bewegen kann, dass ich mit seinen ganzen Neurosen und Macken, die er nun mal hat, trotzdem irgendwie noch eine Art von Happy End herbeiführe. Und das ist halt die verzweifelte Frage, die eben aus dieser Abhängigkeit raus resultiert. Mhm. Wären sie nicht so abhängig, dann würden sie die Frage nicht stellen, dann würden sie ihn einfach in die Wüste schicken, fertig, aus, was dann ja auch wirklich das Angemessene wäre. Ne? Aber diese Frage, wenn sie aus dieser Ecke kommt, bildet eigentlich schon das Ausmaß der Abhängigkeit ab.
Und würdest du dann sagen, dass es in so einem Fall dann wichtig ist, dass die Person schaut, da für sich selber auch in die Heilung zu gehen, woher diese Abhängigkeit kommt, um sich da zu stärken, um dann den Absprung quasi
absolut, zu schaffen. Absolut, absolut. Es hat sehr, sehr viel, immer sehr viel mit Schuldgefühlen zu tun, das Gefühl, selber schuld zu sein. Das hat viel mit der Kindheit zu tun, und die Schuldgefühle haben aber auch wieder damit zu tun, dass sie wieder ein Stück Kontrolle herstellen. Denn wenn ich schuld bin, dann liegt es an meiner Kontrolle, bei mir den Fehler auszumerzen, wenn ich den Fehler ausgemerzt bekomme, dann haben wir ja doch noch ein Happy End. Ne? Also die Schuldgefühle haben immer so ein doppeltes Gesicht. Zum einen machen sie mich klein.
Komplex alles, ne? Wahnsinn.
Ja. Zum einen mache ich mich klein. Mhm. Und zum anderen stelle ich in einem dadurch sehr viel Kontrolle her. Denn auch wenn ich schuld bin, wenn jemand mich schlecht behandelt, dann ist es auch ein Stück Kontrolle, weil es ist besser auszuhalten, verdient schlecht behandelt zu werden, als unverdient schlecht behandelt zu werden. Ne?
Ach, krass.
Ja.
Wahnsinn. Die Komplexität der eigenen Psyche, ne? Das ist schon krass.
Ja, oder auch wieder gar nicht so komplex. Im
Grunde ist sie nicht so, stimmt.
Eigentlich
ja.
Ist sie gar nicht so komplex. Also die ist, am Grunde ist sie simpel strukturiert. Darüber schreibe ich ja gerade mein neues Buch, was eigentlich nicht so simpel zu schreiben ist. Das ist schon richtig harter Tobak, muss ich sagen. Kostet mich wieder unheimlich viel Nachdenken. Im Grunde haben wir so Funktionsprinzipien, die allerdings nicht so bekannt sind, komischerweise, weil doch das Körperliche immer noch sehr im Vordergrund steht, vor dem Psychischen. Es ändert sich im Moment. Wir haben da irgendwie so eine Trendwende, Gott sei Dank. Aber
magst du da ganz kurz, magst du ein bisschen was darüber erzählen oder willst du noch warten, bis das Buch da ist?
Ich kann schon ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe das auch schon in anderen Büchern von mir schon mal so angerissen. Gehe aber in einer ganz anderen Komplexität und Tiefe darauf ein. Und das ist auch nur so ein Teil davon, dass wir im Grunde haben wir nur vier psychische Grundbedürfnisse. Mhm. Und darum dreht sich eigentlich unser ganzes Leben. Und zwar das erste Grundbedürfnis ist das nach Bindung. Mhm. Und Bindung heißt nicht nur Partnerschaft, Bindung heißt überhaupt in der menschlichen Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ja? Mhm. Das heißt also, alle Formen der Beziehung, ob das zu Kollegen, zu Freunden, zu wem auch immer, zu Nachbarn ist dieses Bindungsbedürfnis mit involviert. Und dann haben wir ein Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, einerseits müssen wir uns anpassen irgendwo, um Teil der Gemeinschaft zu sein. Also für die Bindung sind auch immer gewisse Anpassungsfähigkeiten gefragt. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch unser eigenes Ding machen. Und jetzt sind wir bei der Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen vor allen Dingen auch einen Einfluss haben auf unser Leben und auch einen Einfluss auf andere Menschen. Wir wollen nicht einfach nur ausgeliefert und hilflos sein. Wir wollen uns auch nicht von morgens bis abends anpassen und binden und kuscheln, sondern wir wollen auch unser eigenes Ding machen. So, die beiden Bedürfnisse stehen ja schon oft im Widerspruch zueinander. Und auf dieser Ebene kann man schon unglaublich viele Beziehungsschwierigkeiten erklären. Also auf einer gestörten Balance zwischen Bindung und Autonomie. Insofern hätte ich auch deine Eingangsfrage auf dieser Ebene beantworten können, anstatt auf Introjektion und Projektion. Das ist eine andere Ebene, die kommen zusammen irgendwann, aber Bindung und Autonomie. So, das dritte Grundbedürfnis ist, dass wir alle ein genuines Interesse daran haben, unseren Selbstwert zu stabilisieren. und was wert zu sein, hängt natürlich auch wieder mit unserem Bindungswunsch zusammen. Denn wenn ich nicht wert bin, dann kriege ich auch keine Bindung ab. Ne? Ich sage immer die Anerkennung ist die Währung für die Bindung. Ja, wenn mich keiner anerkennt, dann
ne, bindet sich auch keiner was mit mir zu tun haben quasi.
Ja, genau, dann bindet sich auch keiner an mich. Und das letzte Grundbedürfnis ist, dass wir alle Unlustgefühle vermeiden wollen. Und Unlust, mit Unlust meine ich jetzt nicht allein, ich habe irgendwie keinen Bock, morgens aufzustehen oder ich habe keinen Bock, Geschirr zu spielen. Mit Unlustgefühlen meine ich auch Gefühle von Angst, Verzweiflung, Trauer. Also alle Gefühle, die stark belastend sind, die möchte ich mir möglichst vermeiden. Und Gefühle, die sich angenehm anfühlen, wie Freude, Inspiration, Liebe und so weiter, nach denen streben wir so. Und um diese vier Grundbedürfnisse rankt sich halt ganz, ganz viel psychisches Geschehen.
Spannend. Oh, ich freue mich auf das Buch. Weißt du schon, wann es kommt?
Ich freue mich, weil ich fertig bin. Oh. Ja. Ich liebe Eugel, dass ich es schaffe bis Herbst 22. Ich hoffe, ich schaffe es bis dahin, weil bis dahin will ich das Projekt auch los sein, weil solche Projekte sind halt auch sehr belastend.
Ja, das ist anstrengend, ne? So. Aber ich bin dir dankbar, dass du es machst, ja. Dass du da für uns alle durchgehst, damit wir was lernen können.
Aber Laura, was ich ja noch viel mehr bewundere, ist, dass du jetzt einen Roman geschrieben hast. Das könnte ich ja, das würde ich mir ja nun gar nicht zutrauen. Das finde ich schon krass.
Ja, das war, der ist auch wirklich zu mir gekommen. Also das war diese, ich hätte auch nie gedacht, dass ich einen Roman schreiben würde. Mir hat witzigerweise vor 6 Jahren hat meine Schamanin zu mir gesagt, ich bin hier, um zu schreiben. Und ich war so, ich glaube, du redest mit der falschen Frau. So. Und konnte damals gar nichts damit anfangen. Und jetzt mit diesem Buch verstehe ich, was sie gemeint hat, weil es wirklich so war, dass dieses Buch, das ist einfach zu mir gekommen und ich habe diese Geschichte geschrieben und ich habe in diesem Buch gelebt. Und ja, und dann war es irgendwie da. Es hat auch nur 1,5 Monate gedauert und dann
wow.
War ich fertig. Ja.
Das ist unglaublich.
In den letzten 2 Monaten der Schwangerschaft habe ich dieses Buch geschrieben.
Krass.
So im Bauch, ja.
Wow.
Ja, und das ist einfach der Versuch, unser Thema quasi, ne, diese persönliche Weiterentwicklung, dieses Wachstum, diese sich bewusst zu werden über sich selbst, über die eigenen, wie wir unsere Welt konstruieren, ja, und mit unseren Gedanken und das als Geschichte erzählt quasi. Wie eine Toll. Junge Frau in ihre innere Welt reist und da Antworten findet.
Ja. Stark, echt stark.
Danke dir. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde es dir schicken. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt und freue mich dann natürlich auch über Feedback. Ich habe eine Frage noch in Hinblick auf die Emotionen, die du, auf das vierte Grundbedürfnis. Da hast du ja gesagt, dass es so ist, dass wir die Tendenz haben, zu versuchen, negative Gefühle zu vermeiden, wie Angst, Scham, Trauer. Und ich sag mal, in unserer Persönlichkeitsentwicklungsszene gibt es ja manchmal auch so ein bisschen so diesen Trend hin zu so einer toxischen Positivität, ne? Sich immer alles schönreden zu wollen und alles ist, du musst dich immer gut fühlen, so ungefähr, und man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich dann mal schlecht fühlt, was ja das Normalste der Welt ist einfach. Deswegen versuche ich das auch immer wieder zu betonen, dass es bei mir auch oft so ist, dass ich auch wütend bin oder traurig bin. Und wie würdest du sagen, was ist ein gesunder Umgang auch mit negativen Emotionen? Weil es gibt ja auch das Gegenteil, dass man sich da so drin suhlt und da so drin bleibt und irgendwie dann auch gerne irgendwie da irgendwie auch vielleicht einen Vorteil von hat, von negativer Emotion. Also was würdest du sagen, ist, ich weiß nicht, ob man die Frage überhaupt so beantworten kann, aber ein gesunder Umgang mit Emotionen in beide Richtungen?
Genau, diesen Begriff der toxischen Positivität, bin ich irgendwie vor ein paar Wochen zum ersten Mal drüber gestolpert. Finde ich irgendwie ganz witzig. Klar, weil eben auch diese Emotionen von Trauer und oder dass wir uns mal schämen oder was auch immer und Angst, die gehören natürlich einfach auch zu unserem menschlichen Dasein. Und wie immer ist die hohe Kunst, und darum dreht sich ja eigentlich unser ganzes Gespräch, so ein bisschen auch zu unterscheiden, welche Emotion ist jetzt eigentlich wirklich berechtigt und welche entspringt vielleicht einfach nur meinen eigenen Projektionen. Also welche sind einfach jetzt vollkommen hausgemacht. Ne? Und das wiederhole ich jetzt aber nicht, denn das hatten wir ja schon im ersten Teil des Gespräches. Ich glaube, ein guter Umgang mit Emotionen ist vor allen Dingen, sie mal wahrzunehmen. Und da haben ja viele Menschen schon ein Problem, weil die so überangepasst sind, dass sie immer mehr die Emotionen oder vermeintlichen Emotionen der anderen wahrnehmen, als sie sich selbst spüren können. Also es ist ganz wichtig, dass man zu sich einen guten Kontakt hat und versucht mal wirklich auch, dass alle Gefühle da sein dürfen und man die spürt. Wichtig ist aber auch, nicht zu lange drin stecken zu bleiben. Mhm. Na, also wer chronisch gestresst ist oder chronisch traurig und das ist schlecht. Da müsste man Wege finden, sich eben auch aus diesem Geschehen zu lösen, durch Reflexion, durch Psychotherapie und so. Und was auch immer nicht so gut ist, wenn man zu viel Achterbahn fährt. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die wahnsinnig schnell kippen in ihren Stimmungen und eben war noch alles friedlich und plötzlich sind sie aggressiv und so aus heiterem Himmel oder einen Tag sind sie völlig überschwänglich und am nächsten Tag sind sie wieder völlig down. Also, dass man da eben zu einem guten Emotionsmanagement findet, was gar nicht so leicht ist. Aber da gibt es ja auch viele Techniken, auch Techniken, die du, denke ich, mit deinen Meditationen anbietest und so weiter, um auch wieder hier ein bisschen in die bessere Balance und in eine gewisse Distanzierung zu kommen. Ne? Hm. Ja.
Cool, ich danke dir. Ich habe eine Frage, die habe ich dir auch schon mal gestellt, ich stelle sie dir aber nochmal, weil das immer die letzte Frage quasi im Gespräch ist. Und zwar, stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens, du hast ein unglaublich erfülltes Leben, du bist ganz, ganz alt, mega happy, alles ist cool, du hast noch ganz viele Bücher geschrieben und es gäbe aber ein technisches Problem und es würde alles gelöscht werden. Deine Bücher werden gelöscht, dein Online-Kurs, der hoffentlich irgendwann kommt, wird gelöscht, es ist alles weg, dein Podcast ist nicht mehr da. Und ich würde zu dir kommen, ich hätte ein weißes Blatt Papier und einen Stift und würde zu dir sagen, Steffi, es ist leider alles gelöscht, aber ich habe hier dieses weiße Blatt Papier und einen Zettel, einen Stift. Und du kannst da jetzt drei Weisheiten aufschreiben, drei Dinge, wenn sonst alles gelöscht wäre, was du wollen würdest, dass die Menschheit versteht oder weiß oder was du denkst, was ihnen dazu helfen würde, ein glückliches und erfülltes Leben zu erschaffen. Mhm.
Das erste wäre, glaube ich, behalte dich selbst gut im Auge. Behalte dich gut im Auge, also guck, reflektier dich, guck, was so in dir vorgeht, aber sorge auch gut für dich. Also sorge dafür, dass es dir gut geht. Das wäre vielleicht dann auch die zweite schon. Denn je entspannter du bist und je erfüllter du bist, desto wohlwollender kannst du auch in die Welt da draußen gucken. Also behalte dich gut im Auge, woher was kommt, was das Gespräch hier war. Zweitens, sorge gut für dich, dass deine Batterien geladen sind. Und die dritte, damit einhergehend, übe dich in Wohlwollen. Übe dich in Wohlwollen. Also Liebe ist für mich immer ein großes Wort, aber Wohlwollen finde ich so handhabbar. Ne? Man kann viele Sachen eben misstrauisch, missgünstig, sehr, sehr kritisch beugen. Man kann sich aber auch in Wohlwollen üben. Ich glaube, mit Wohlwollen kommen wir hier auf der Welt einen guten Schritt schon mal weiter.
Total schön. Danke fürs Teilen. Finde ich drei richtig schöne Weisheiten, die sind so schön umsetzbar. Also ich finde, da kann man jetzt direkt was mit anfangen. Also danke fürs Teilen.
Dafür stehe ich ja, für die Umsetzbarkeit.
Ja, ja wirklich. Das ist perfekt. Deswegen liebe ich es auch immer so.
Straßenpsychologin.
Nein, aber ich liebe es, mit dir zu sprechen. Deswegen sind deine Bücher ja auch so erfolgreich, weil es eben einfach so on point ist immer und eben nicht so bla bla, sondern einfach hier zack, 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 macht das und dann läuft es. Also so, das ist ja das, was man braucht am Ende. Und für alle, die da eben gerne auch mehr dir zuhören möchten, mehr von dir lernen möchten, magst du noch ein bisschen was über deinen Podcast erzählen, wie man dich vielleicht auch erreichen kann und ja.
Ja, klar. Also erstmal erreicht man mich natürlich gut über meine Homepage. Da sind auch alle meine Produkte. Ich habe übrigens Online-Seminare, nur keine selbstproduzierten.
Okay.
Also über Sinnsuche habe ich einige Online-Seminare. Okay, cool. Und ja, und ich habe zwei Podcasts. Der eine heißt Stahl aber herzlich. Und da führe ich unmittelbar Therapiegespräche, Psychotherapiegespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten. Aller Altersgruppen mit unterschiedlichen Problemen, unterschiedlichen sexuellen Ausrichtungen. Also da kann man wirklich so direkt in Psychotherapiegespräche reinhören und die Zuhörerinnen und so weiter, die nehmen halt für sich selbst viel mit, weil sie sich sehr oft selber damit identifizieren können. Und den anderen Podcast, der heißt So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für Normalgestörte, da spreche ich mit meinem sehr lustigen Co-Moderator Lukas Klaschinski, der ist auch selbst Masterpsychologe. Da besprechen wir Hörer-E-Mails und die werden immer so gesammelt und zu Themen gebündelt. Ne? Was weiß ich, ich kann mit Wutanfällen, ich kann mit meiner Wut nicht umgehen oder warum gerate ich immer an die Falschen oder wie kann ich es schaffen, mich besser durchzusetzen. Solche Themen, die und dann werden die besprochen anhand von Mails, die zahlreich bei uns eingehen und dann besprechen wir halt einfach so psychologische Themen gemeinsam.
Mega cool, so cool. Ja, also abonniert die, hört da unbedingt rein. Ich liebe deine Podcasts. Ich liebe es auch, in so Therapiegesprächen zuzuhören, weil wie du sagst, es ist so unglaublich, dass wir uns selber eigentlich in jedem Thema irgendwo immer wiederfinden. Und man denkt so, kenne ich auch von mir selbst. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Und Steffi, an der Stelle wirklich einfach danke für das Gespräch mit dir. Es ist wirklich für mich immer so wertvoll und ich bin dir so dankbar für alles, was du in die Welt bringst und für dein Wissen, das du teilst und dass du wirklich da jetzt neues Buch auch wieder schreibst und nicht aufhörst, obwohl du eigentlich ja gefühlt alles erreicht hast, was man erreichen kann. Und dass du wirklich da so committed bist, diese Botschaft in die Welt zu bringen und da so vielen Menschen zu helfen. Also wirklich danke von Herzen dafür und ich freue mich auf unser drittes Gespräch, hoffentlich irgendwann hier im Podcast und einfach alles Liebe zu dir.
Danke dir, Laura. Danke auch für die schönen Fragen. Also mit denen konnte ich wahnsinnig viel anfangen. Also toll. Und ich bin auch super gern mit dir gemeinsam im Gespräch.
Dankeschön. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Inspiration aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest und vor allen Dingen für dich auch nochmal liebevoll hinschauen kannst, ob und wann du bestimmte Themen auf deinen Partner oder deine Partnerin projizierst oder wenn du gerade Single bist, zum Beispiel auf deinen Ex-Partner, Ex-Partnerin projiziert hast. Und wann es vielleicht für dich wichtig ist, auch zu lernen, mal Grenzen zu setzen oder auch Stopp zu sagen. Und dass du ja ein bisschen inspiriert worden bist, zu sehen, dass wir wahnsinnig viel von den Problemthemen, die wir oft haben in Beziehungen, eigentlich ganz gut lösen können, wenn wir anfangen, auch bei uns zu schauen und nicht immer der andere quasi schuld ist, dass es gerade nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir deine Gedanken zur Folge dalässt und natürlich auch bei Steffi vorbeischaust. Es wird alles in den Shownotes verlinkt. Und an der Stelle einfach auch nochmal danke von Herzen für eure wundervollen Rezensionen zu Zurück zu mir, zu meinem neuen Roman. Und danke, dass wir es gemeinsam geschafft haben oder dass ich es dank dir und dank euch und des Buches geschafft habe, auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste zu starten. Es ist einfach wirklich unglaublich. Danke, 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 danke. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Danke von Herzen und danke, dass du mich so sehr in meiner Vision unterstützt und dass du Teil davon bist. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag. Ich hoffe, der Podcast konnte ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern und strahl hinaus in die Welt. Lass es dir gut gehen. Feier dich, feier dein Leben und rock on and namaste, deine Laura.